Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Sehr, sehr schön. Heute ist ein großer Tag für die Mosaik Family. Ich werde euch gleich noch mit hineinnehmen und es passt auch ziemlich gut zum Thema Lobpreis, denn wir haben tatsächlich ganz, ganz viel Grund, Gott zu loben. Wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Genau. Ja, warum? Aus vielen, vielen, vielen Gründen, die ich jetzt gar nicht aufzählen werde. Aber einen Grund möchte ich euch gerne mitgeben. Und zwar sind wir seit 3 Jahren dabei, eine weitere Gemeinde oder Campus, wie auch immer man das nennt, zu gründen. Und heute sind wir tatsächlich so weit, dass das Baby fast geboren wird oder eigentlich geboren wird. Wir haben nämlich unseren ersten Gottesdienst in Ehingen. Und das ist richtig, richtig cool. Und wie kann man während Corona-Lockdown den Gottesdienst anfangen? Wir haben gesagt, warum nicht? Wir legen einfach los. Und wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit dem Ansturm, den wir gerade erleben. Wir sind heute mit über 80 Menschen dort und das ist richtig cool. Natürlich haben wir ganz viele aus Ulm einfach hergegeben, etwa knapp die Hälfte, aber dass so viele wirklich am Start sind, das hätten wir nicht gedacht. Also wir als Pastorenteam, wir sind momentan jeden Tag am Feiern, wow, es geht los und es geht los und das ist richtig, richtig schön. Das heißt, heute sind wir als Mosaikfamilie in 4 verschiedenen Städten mit, ich weiß nicht, wie vielen unterschiedlichen Gottesdiensten, 8 unterschiedlichen Gottesdiensten, das ist richtig cool. Gott ist gut, Gott baut sein Reich und wir wollen diese Kultur der Dankbarkeit unbedingt und des Lobpreises, nicht nur Gott gegenüber, ich werde gleich das Predigen auch Menschen gegenüber kultivieren, dass man mal Dankeschön sagt, dass man mal lobt. Und bevor ich hier weiterrede, würde ich gerne den Simon zu meiner Rechten und den Philipp zu meiner Linken nach vorne bitten. Ihr wisst von nichts, aber das gehört zu mir. Ruhig, schön Corona-Abstand, ja. Genau, warum sind diese 2 stattlichen Männer, wie stattlich die sind, sieht man gleich, hier vorne deswegen, zum einen, ihr kennt sie, Simon ist unser Lobpreisleiter hier und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, er ist dabei, Pastor zu werden, Pastor in Ausbildung, seit jetzt 1,5 Jahren ist er auf dem theologischen Seminar, nicht mehr Berührer, sondern theologisches Seminar, genau. Und du wirst ab nächste Woche wiederum ein Praktikum machen für 2 Monate in der Mosaik-Family in Ulm, aber auch in Pforzheim. Das heißt, eigentlich bist du entweder am Freitag oder am Sonntag hier. Man sieht dich und das ist richtig cool. Wir beide haben gesprochen. Ich habe gesagt, hey, jetzt ist genau der richtige Moment. Lern mich besser kennen, lern Ulm besser kennen und grab hier in Pforzheim so richtig rein, dass jeder dich kennenlernt. Und sein Job ist unter anderem, euch zu besuchen. Jeder, der sagt, ich bin so einsam und Corona, so lange keine Gemeinschaft mehr gehabt. Simon kommt dich besuchen. Genau, das ist Simon und Philipp, den kennt ihr besser als ich. Aber auch Philipp ist, obwohl er Ingenieur bei Porsche ist und keine Ahnung, vielleicht auch immer Ingenieur bleiben wird. Bist du überhaupt Ingenieur? Schon. Ich weiß nur, dass du bei Porsche viel Geld verdienst. Ist er Pastor auch in Ausbildung, das heißt berufsbegleitend, macht er immer wieder theologische Kurse, er ist ja einer unserer Ältesten hier und ich dachte, für uns als Ekklesia Pforzheim ist einfach gut zu wissen, wir haben nicht nur Pastoren wie Jonas, der hier ständig reingeschneit bekommt oder wie ich, der gelegentlich mal hier vorbeischaut, sondern wir haben auch Pastoren in Ausbildung vor Ort. Und das Ausbildung will ich mal wirklich in Klammern setzen, denn ich weiß, dass sie eigentlich Jesus lieb haben, sondern schon viele, viele Jahre. Also ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die ich euch beantworten könnte, die sie nicht beantworten können. Und von daher nehmt sie einfach als ein Geschenk Gottes wahr. Das gilt für beide. Und mir war es einfach mal wichtig, das auch nochmal klar zu machen. Das bedeutet nicht, dass das übermorgen anders ist. Du brauchst noch 2 Jahre noch in der Ausbildung, wie es lange bei dir geht, das weiß ich gar nicht. Genau, aber denkt an sie, betet für sie und lass uns einfach beten, dass die Berufung, die Gott letztendlich hineingelegt hat, die kein Mensch hineinlegt, sondern Gott, dass sie immer mehr zur Entfaltung kommt. Und Philipp, ich möchte bitten, dass du betest für Mosaik Ehingen, dass wir nicht nur einen starken Gottesdienst haben, sondern dass der nächste genauso stark wird und dass wir am Ende des Jahres einfach von einer starken, gesunden Gemeinde reden können. Und das Coole ist, weil wir tatsächlich einfach auslagern teilweise von Ulm, sind da gleich ab ersten Gottesdienst fast 20 Kinder mit am Start. Das ist richtig gut. Also das wird was. Philipp, du betest.
Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass du gut bist, Herr, und dass du groß bist, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns Menschen liebst, Herr, und dass du deine Braut liebst, dass du deine Gemeinde so sehr liebst, Herr, und dass du es liebst, wenn Menschen zusammenkommen, dich zu ehren, Herr. Wir sind so dankbar, dass wir sehen, dass deine Gemeinde wächst und dass neue Gemeinden entstehen, Herr, dass es eine lebendige Botschaft ist, die heute noch wert ist, gehört zu werden, und dass es etwas, was in uns Menschen lebt, Herr. Es ist so schön. Wir sind dankbar, dass du diese Gemeindegründung ermöglicht hast, durch Finanzen, die Menschen freiwillig und gerne gegeben haben. Wir danken dir dafür, dass Menschen bereit sind, auch Pastoren, bereit sind, etwas Neues zu wagen und einen neuen Ort aufzumachen, eine neue Gemeinde aufzumachen in einem Ort, um dort Menschen zu erreichen, Menschen für dich zu gewinnen, Herr. Und wir wissen, das ist genau dein Herzschlag, Herr, das, was du möchtest. Und so beten wir in Kraft und in Vollmacht, Herr, dass du diese Gemeinde segnest, Herr, dass du diese Gründung segnest, dass dort Menschen hinkommen, die noch nichts von dir gehört haben, dass dort Menschen hinkommen und sie etwas Neues finden, was sie noch nie kannten. Das bist du, Herr. Das ist deine Gegenwart, Herr. Das ist deine Liebe für jeden Einzelnen, Herr. Wir beten dich, dass deine Botschaft mit voller Klarheit, mit Kraft und mit Vollmacht dort gepredigt wird, dass sie in die Herzen der Menschen hineinkommt und dass sie berührt, Herr, dass diese Gemeinde wächst, dass es nicht nur ein kurzer Starteffekt ist, der da gerade passiert, Herr, sondern dass die Menschen dort hängen bleiben, dass sie an deinem Wort hängen bleiben und dass sie dort schnell Mitarbeiter bekommen, die von Herzen dabei sind, Herr, dass diese Gemeinde wächst und dass noch mehr Campusse daraus entstehen werden, die noch mehr Frucht bringen, Herr. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Gemeinde, um deinen Zuspruch für diese Gemeinde und dass du immer deine Hand darüber hältst, Herr, über alles, was dort passiert in Ehingen. Wir freuen uns darüber, alles Schöne zu hören, was dort passiert, Herr. Und wir beten auch und wir segnen auch David als Leiter über Ehingen und über alle Campus, alle Gemeinden, Herr, dass er in Vollmacht, auch in Weisheit für diese Gemeinde alle leitet, Herr. Und ja, dass dein Reich vergrößert, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns so einen guten Leiter geschenkt hast, der so eine Vision hat, dein Reich voranzubringen, Herr. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen segnest. Amen. Amen.
Dankeschön. Ihr dürft auch gerne für Simon beten, wenn ihr nach Hause geht. Aber um der Zeit willen, machen wir es nicht jetzt. Dankeschön. Genau. Ja, wir gründen Ehingen. Und ich verrate euch was. Wir haben uns vorgenommen, keine Gemeinde zu gründen, die dann 50 Jahre lang vor sich her feiert und Gott feiert, sondern eine Gemeinde zu gründen, die ganz bald wiederum Gemeinde gründen wird. Wir glauben, dass es ein geistliches und ein biblisches Prinzip ist, das wir irgendwo in Deutschland verloren haben, aber wir wollen es wiederentdecken. Also in Ehingen ist ähnlich wie in einer jungen Dame, da ist eigentlich alles vorhanden, wenn ein Baby geboren wird, dann ist fast alles vorhanden, dass sie Mutter wird, dass sie wiederum ein Baby zur Welt bringt. Und so beten wir dieser Campus Ehingen in den nächsten 2-3 Jahren. Und das ist nicht utopisch, die Menschen sind teilweise schon dort, den nächsten Campus gründen würden. Und mein Gebet ist, dass wir gemeinsam Gemeinden gründen, die wiederum Gemeinden gründen. Und mathematisch hört sich das ganz, ganz toll an, aber warum nicht real? Warum sollen wir das nicht wirklich vor Ort erleben? Ich habe vor, ich schätze mal, über 10 Jahren auf einer Ekklesia-Konferenz gesagt, meine Vision wäre, dass wir 100 Gemeinden gründen. Und ich verrate euch was, die Vision hat sich nicht verändert. Vielleicht der Weg, wie wir, aber der Gedanke ist immer noch derselbe. Und ich bin so dankbar für Gemeinden wie Ekklesia Frankfurt, vor zwei Jahren gegründet, von einem unserer jungen Leute, auf die wir ganz stark gebaut haben. Und reden wir eigentlich von Gemeindegründung und sie fangen schon an, in Gießen die nächste Gemeinde zu gründen. Wie spannend ist das? Und auch Ehingen soll nicht Ehingen bleiben, sondern es soll weitergehen. Und ich bin echt gespannt. Und auch eine so alte Gemeinde wie Pforzheim, Ekklesia Pforzheim. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es uns schon hier gibt. Ziemlich viele Jahre. Wir dürfen auch irgendwann mal Gemeinde gründen. Und das ist heute noch nicht der Fall. Und wir werden vielleicht auch in einem Jahr und vielleicht in 3 Jahren noch nicht so weit sein. Aber ich wünsche mir unbedingt, dass wir auch Land einnehmen, dass wir sagen, das, was die anderen können, das können wir auch. Ich bete für Gemeindegründungen, die von Pforzheim ausgehen. Und ich glaube, der Tag wird kommen, wo wir das erleben werden. Wir sind unterwegs mit dieser Reihe Pray First. Und gemeinsam haben wir viele Gottesdienste gefeiert. Viele von euch, ihr wart online dabei, weil wir hier gar keinen Präsenzgottesdienst feiern konnten. Und ich glaube, ihr habt viele Gedanken mitbekommen, die mich bewegen. Wir haben über Anbetung gesprochen, über Bitten gesprochen und auch einige Präsenzgottesdienste. Jonas und Simon, ihr habt die letzten Sonntage hier. Und ich darf quasi den Sack zubinden und ich freue mich so sehr, dass wir endlich wieder präsent sind. Das ist doch was ganz anderes als nur irgendwo jeder in seinem Wohnzimmer. Also ich feiere jeden Präsenzgottesdienst. Und heute geht es um Lobpreis. Und ich vermute, dir geht es ähnlich wie mir. Wer mag hier Lobpreis? Darf man fragen? Eine andere Frage, wer mag gerne Musik? Wer hört gerne Musik in seiner Freizeit, wenn er im Auto sitzt oder wo auch immer? Ja, krass, alle Hände gehen hoch. Ja, da seid ihr genau richtig in dieser Church, weil Lobpreis einfach was Menschliches ist. Ich glaube, Musik, Gott hat den Menschen geschaffen und zu Gott gehört Musik. Und weil wir in seinem Bild geschaffen sind, gehört Musik auch zum Menschen. Und ich bin schon ziemlich viel rumgekommen in dieser Welt und ich habe schon so unterschiedliche Musikstile angehört. Manche Musik dachte ich, wie kann man sie nur spielen? Und nach einem halben Jahr, erinnert ihr euch an Techno, als Techno aufkam? So vor 25 Jahren, schätze ich mal, dachte ich mir, scheiß Musik. Und ein halbes Jahr später dachte ich, die hört sich gar nicht so schlecht an. Also wenn ich ehrlich bin, ich liebe so unterschiedliche Formen von Musik. Und ich glaube, wir sind nicht berufen, hinzugehen und zu sagen, das ist gut und weniger gut, sondern der einzelne Musikstil ist für den jeweiligen Moment einfach gut. Es gibt Momente der Ruhe, da ist so gut, wenn du klassische Musik hören kannst oder spielen kannst. Und dann gibt es Momente des Feierns, da darf man auch gerne Rockmusik anhören und Worship mit Rockmusik machen. Wisst ihr, die Bibel ist voller Musik und im Himmel hört die Musik nicht auf. Vor Gott wird gesungen Tag und Nacht. Wer einen Blick in den Thronsaal Gottes hineinwirft, der merkt, dass Gott begeistert ist von Musik. Aber Lobpreis ist natürlich viel, viel mehr als Musik. Musik ist eher so die Form, das Mittel. Das Eigentliche dahinter ist ein dankbares, ein lobendes Herz. Ein Herz, das nicht anders kann, als Gott die Ehre zu geben für all das Gute, was er getan hat. Und wisst ihr, gerade jetzt, wenn wir so Corona betroffen sind, glaube ich, ist es umso wichtiger zu merken, was wir alles noch haben. Und wenn du deine Liste führst, dann wirst du merken, eigentlich hast du fast noch alles. Wie oft sehen wir genau das eine, was wir nicht haben oder die wenigen Sachen, die uns gerade genommen sind und unser Fokus ist darauf gerichtet und wir werden depressiv und wir klagen die Menschen an, wir klagen die Regierung an, wir klagen Gott an, wir klagen den Virus an, das bringt alles gar nichts. Warum gehen wir nicht hin und feiern das Gute, was wir haben? Feiern das Gute, was wir haben. Und eins ist uns sicher, der Himmel wartet immer noch auf uns. Und Gott ist immer noch der Retter. Und er ist immer noch Gott. Und deswegen haben wir heute genauso viel Gründe, Gott die Ehre zu geben. Ich werde 4 oder 5 Warum-Fragen so als Überschriften für diese Predigt setzen. Wen preisen wir? Wer soll preisen? Wie loben wir? Wann preisen wir? Und warum preisen wir? So, das ist nicht der Aufbau für jede Predigt. Aber für diese Predigt habe ich mich für diese Fragen entschieden. Wen preisen wir? Und wir alle wissen, selbst die Mai ist schon groß, fast 8 Jahre, selbst ein 2-Jähriges würde wahrscheinlich die richtige Antwort geben im Kindergottesdienst, nämlich Gott, das alles hat Gott gemacht und wir loben ihn dafür. Das alles war seine Idee. Wie viele wunderschöne Kinderlieder betonen genau dieser Gedanke, dass jeder Einzelne von uns sich nicht selbst geschaffen hat, dass auch unsere Eltern uns nicht geschaffen haben. Sie sind Eltern, sie hatten Spaß dabei. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bei jedem einzelnen Kind dachte ich, ich bin gespannt, wer da rauskommt. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Im Nachhinein waren wir oft verblüfft, dass unsere Namensgebung und die Persönlichkeit so gut passen. Und wir dachten, krass, irgendwie hat Gott uns vorbereitet. Wisst ihr, mein Moritz ist einfach ein Moritz. Ja, kann er tun und lassen, was er will. Und er lebt es jeden Tag. Und er feiert es, dass er ein Witzbold ist. Und so weiter und so fort. Aber geschaffen haben wir sie nicht. Geschaffen hat ein anderer. Wen sollen wir preisen? Wir alle kennen die Antwort. Wir dürfen und wir sollen Gott loben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir an diesem Punkt unterscheiden zwischen Anbetung und Loben. Ich habe vor, ich glaube, 3 Wochen oder 4 Wochen hier betont, dass es eine Form des Redens gibt, wo Gott hingeht und sagt, diese Form ist exklusiv für mich. Die dürft ihr nur in Bezug auf mich gebrauchen. Und das ist die Form der Anbetung. Und bei der Anbetung geht es letztendlich um die Herrschaftsfrage. Und wir werden nicht anfangen, irgendwelche Menschen anzubeten. Auch die Menschen, die von uns Anbetung erwarten oder wünschen, werden diese Anbetung nicht bekommen. Da ist die Bibel einfach zu eindeutig, da ist Gott zu eindeutig. Gott ist absolut eifersüchtig, was die Herrschaftsfrage angeht, deines Herzens. Er ist absolut eifersüchtig, was Anbetung angeht. Es ist so wichtig, dass wir unsere Knie beugen vor ihm und vor ihm allein. Und dass auch unsere Zungen bekennen, Gott, du bist der Herr. Da gibt es keinen anderen. Du allein bist der Herr. Wir mögen viele Menschen haben als Vorbilder. Wir mögen eine Kultur der Ehre oder eine Kultur des Lobens, eine Kultur des Dankens auch gegenüber Menschen kultivieren und das ist gut. Aber unsere Anbetung gilt Gott allein. Und wie sieht es aus beim Lobpreis? Wie sieht es überhaupt aus beim Danken und beim Loben? Und da glaube ich, dass die Bibel uns beides lehrt. Und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig gute Worte aussprechen, wenn wir uns gegenseitig segnen, wenn wir Gedanken Gottes aussprechen über das Leben der anderen. Es ist schön, wenn du lobst. Es ist wertvoll, wenn du dankbar bist. Mir ist es ganz, ganz wichtig und ich erlebe immer wieder neu, dass meine Jungs vom Jugendgottesdienst zurückkommen, fast jeden Freitag. Und dann kommt meine obligatorische Frage, na, wie war's? Und sie wissen schon, was dann kommt. Und fast immer feiern sie den Jugendgottesdienst und sagen, hey, das war richtig gut. Und Pastor Sam hat eine tolle Predigt gehalten oder Pastor Tommy. Und wir sind natürlich im Austausch, sind meine Kollegen. Dann sage ich, hey, meine Söhne haben deine Predigt gefeiert. Und dann sagen sie, ja, das haben sie mir auch schon gesagt. Und an dieser Stelle geht mein Herz doppelt auf, denn ich merke diesen Wert, dass sie es nicht nur erleben, sondern dass sie es feiern, dass sie es dem anderen als Feedback mitgeben, den haben sie bereits verstanden. Als du heute Morgen hier reingekommen bist, hat es nicht komisch gerochen, oder? War alles vorbereitet. Da haben Menschen ihre Gabe investiert, dass wir hier online, ihr, die ihr gerade nicht präsent seid, sondern zu Hause mir gerade zuhören könnt. Das ist nicht automatisch, sondern das ist möglich aufgrund vom Job von Silas und von Matthias und von der Manuela, von Menschen, die gesagt haben, und wir machen das jeden Freitag, jeden Sonntag neu. Das verdient vielleicht mal einen Applaus. Aber das ist doch selbstverständlich, das gehört alles dazu. Wisst ihr, es ist fast selbstverständlich, dass es Mittagessen gibt in einem schwäbischen Land, oder? Ich meine, dass das Mittagessen mal ausfällt. Aber wie schön ist es, wenn wir noch dankbar Mittagessen? Wie schön ist es, wenn wir sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht. Meine Kinder feiern es ganz besonders, wenn es so richtig schlecht war. Ja? Sie feiern es in umgekehrten Sinn. Ja? 2 Jahre später hörst du immer noch von diesem einen Mittagessen, das so schrecklich war. Und ich denke mir, ja, wir Menschen sind irgendwie komisch, oder? Statt dass wir hingehen und sagen, heute gab es wieder Steaks mit Pommes oder keine Ahnung, meine Tochter ist Vegetarierin geworden. Das erweitert unsere Küche. Am Anfang haben wir genörgelt, mittlerweile feiern wir es sogar. Und dass wir hier einfach hingehen und auch unseren Dank, unseren Lob zum Ausdruck bringen. Und an dieser Stelle ist unser pietistisches Erbe kein biblisches Erbe. Denn wir glauben alle, indem wir loben, nehmen wir etwas von dem Lohn der Menschen dahin. Aber ich kann dir sagen, das Lob Gottes ist auf einer anderen Ebene. Das ist so ähnlich, wie wenn meine Kinder mich loben. Das Lob meiner Frau ist auf einer ganz anderen Ebene. Ich vergleiche das nicht. Ich gehe da nicht hin und sage, oh, ich bin ein toller Vater und meine Frau findet mich schrecklich. Ja, versteht ihr, definitiv eine andere Ebene. Und ich glaube, das Lob Gottes ist auf einer anderen Ebene als das Lob der Menschen. Deswegen sind wir geraten, uns nicht abhängig zu machen vom Lob der Menschen. Wir tun die Dinge nicht, weil irgendjemand kommt und sagt, danke dafür. Aber wir alle wissen, dass es uns immer wieder neu auch gut tut, gelobt zu werden. Und doch ist das Lob Gottes auch für uns auf einer anderen Ebene. Warum? Weil die entscheidenden Dinge in deinem Leben, die hat kein Mensch für dich getan. Es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Erlöser, es gibt einen Vater im Himmel, es gibt einen, der wirklich die Big Points in unserem Leben vollbracht hat für jeden Einzelnen von uns. Und dementsprechend ist sein Lob auf einer ganz anderen Ebene. Und wir wollen nicht vergessen, ihm das Lob zu geben. Psalm 103, loben wie David. Da sagt David, und du könntest viele andere Verse auch zitieren, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt. Also wen sollen wir loben? Lobe den Herrn. Und dann schaust du in den Himmel hinein und die Bibel gibt uns so ein paar Einblicke und du merkst, der ganze Himmel ist voll des Lobes Gottes. Aber nicht nur der Himmel, sondern alles, was Gott geschaffen hat, sämtliche unendliche Zahlen von Sternen, sie loben Gott. Alles, was Gott geschaffen hat, sollte eigentlich, und im meisten Fall ist es auch so, dass sie den Herrn loben. Und dann nehmen wir einen Blick in den Himmel und dann lesen wir in Offenbarung. Und als das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. So, wir sind im Zentrum der Macht. Dort, wo wirklich die Entscheidungen getroffen sind, die Entscheidungen sind. Dort, wo die Entscheidungen getroffen sind, die wirklich weltrelevant sind. Und das ist nicht Peking und das ist nicht Bonn und das ist auch nicht Washington, sondern das ist vor dem Thronsaal, im Thronsaal Gottes. Und dort finden wir ein Lamm. Und dieses Lamm ist im Zentrum der Anbetung. Und um dieses Lamm dreht sich alles. Und in diesem Lamm, dieses Lamm bekommt Lob und Ehre, und zwar von den vier lebendigen Wesen und von den 24 Ältesten. Und da heißt es, und diese Ältesten, jeder von ihnen hatte eine Harfe. So, und eine Harfe ist nicht so ein kleines Engelsbild und du hast so ein mini kleines, wie der, so eine kleine Gitarre in der Hand, sondern das mögen riesige Instrumente sein. Aber jeder hat eine Harfe und jeder hat eine Räucherschale. Das bedeutet, sie preisen Gott nicht nur mit ihren Worten, sondern sie preisen Gott mit Musik. Vor dem Thronsaal Gottes, vor der Gegenwart Gottes, im Thronsaal Gottes ist Musik und die Musik hört nicht auf. Und die Ältesten, ich weiß nicht, ob sie wirklich alt sind oder ob sie nur so heißen, sie sind geniale Musiker und sie spielen ihr Instrument und das ist letztendlich ein ganzes Orchester und sie loben Gott. Und dann haben sie ein Räucherwerk und dieses Räucherwerk, diese Schale ist nichts anderes als dein und mein Gebet. Und an dieser Stelle will ich uns diesen Gedanken mitgeben. Vor Gott hört der Lob der Menschen niemals auf. Gott hat die Welt so geschaffen, dass sein Lob niemals aufhört. Während wir gerade jetzt dabei sind, Gottesdienst zu feiern, sind die Menschen auf der anderen Seite der Erde tief im Schlaf. Aber wenn wir schlafen gehen, dann werden sie Gott loben. Wie gut es ist, dass unsere Gebete direkt vor dem Thronsaal Gottes kommen. Und sie kommen da nicht nur als ein Räucherwerk. Natürlich hört Gott sie. Er nimmt sie bewusst wahr. Dein Gebet ist ihm sehr, sehr, sehr bewusst. Aber symbolisch gesehen, und wahrscheinlich nicht nur symbolisch, sondern das ist ja ein Bild, da ist ein Räucherwerk, steigt dein Gebet als ein Wohlgeruch, als ein Lobpreis vor ihm und gibt dein Gebet ihm die Ehre. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Er macht den Unterschied. Er ist würdig. Er allein hat es getan. Deswegen reden wir so viel von diesem Jesus, dem Sohn Gottes. Und ich habe euch schon verraten, dass der Name Jesus letztendlich der Name dieses dreieinigen Gottes ist. Denn der Vater hat den Sohn gegeben, der Sohn hat sein Leben für uns gelassen. Und ohne den Heiligen Geist würden wir es gar nicht verstehen. Aber Jesus, dieses Lamm Gottes, dieser Sohn Gottes, er hat erkauft für Gott. Er hat es erkauft, nicht mit Gold und Silber, sondern er hat erkauft mit seinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Wisst ihr, diese Welt, und ich habe das im letzten Jahr oft betont, ich empfinde, wir reden vom Frieden und noch nie war die Welt so zerrissen wie heute. Als ich ein Teenager war, da gab es die Amis und da gab es die Russen, das war so eine Kluft. Und heute würde ich sagen, gibt es Kluften ohne Ende in jede Familie hinein, selbst in christlichen Familien. Und man debattiert heiß über Dinge und alles wird in Frage gestellt. Und am Ende dürfen wir erkennen, dass es einen gibt, der hat erkauft, nämlich Menschen. Und jetzt hört gut zu, es ist eigentlich relativ egal, wie hübsch du bist, wie intelligent du bist, von welchem Land du bist, all das spielt vor Gott keine Rolle. Entscheidend ist, ob du dieses Blut des Lammes in deinem Leben angenommen hast. Das ist die einzige Frage im Himmel. Wir stellen uns so viele Fragen, für die wir leben und wir wollen erfolgreich sein und wir wollen die Hübscheste sein und wir wollen der Witzigste sein und wir haben alle unsere Bereiche, wo wir denken, da sind wir vielleicht gut. Und vor Gott gibt es eine Frage: Wer ist würdig? Und die Antwort ist: Derjenige ist würdig, der das Blut des Lammes für sich in Anspruch genommen hat. Und weil das Lamm den Unterschied macht, gebührt dem Lamm die Ehre und der Ruhm und der Preis. und alle Differenzen, die wir hier auf dieser Erde so aufbauen. Und wir Menschen sind schnell dabei, Differenzen aufzubauen. Politische, ideologische. Lassen Sie doch bitteschön vergessen, sie spielen eigentlich keine Rolle. Es ist fast egal, ob du schwarz oder grün wählst. Es ist eigentlich egal, ob du Deutscher oder Pole bist. Es ist egal. Diese Dinge, die in unseren Köpfen so drin sind, und das ist wichtig, sagt Gott, nein, das ist nicht wichtig. Ja, du darfst der sein, der du bist, und das ist gut. Du darfst zu deiner Identität stehen, denn Gott hat dich geschaffen. Und eine Tulpe ist nicht eine Rose, und eine Rose ist kein Eichenblatt, und so weiter und so fort. Aber letztendlich spielt diese Differenz vor Gott keine Rolle. Sondern Gott, Jesus, hat für seinen Vater im Himmel erkauft, aus allen Sprachen und aus allen Stämmen. Wenn es um Lobpreis Gottes geht, dann ist, glaube ich, wichtig, dass wir zum Kern des Evangeliums kommen. Wir preisen Gott nicht, weil es gerade ja, die Sonne scheint und wir gerade mehr sind. Dann hätte ich heute keinen Grund, hier zu sein. Ich fuhr die ganze Zeit durch Nebel. Es war nicht sonnig und es war nicht schön und der Schnee war schon weg. Aber mein Herz ist dennoch froh. Warum? Weil Gott immer noch Gott ist, oder? Wir machen unseren Lobpreis eben nicht abhängig von den Dingen um uns herum und sagen, heute ist ein guter Tag, da wollen wir Gott loben. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass wir an den guten Tagen Gott oft vergessen. Wenn alles rund läuft, wenn alles so wirklich easy cheesy ist, dann bist du zwar glücklich, aber du vergisst Gott. Und manchmal lässt Gott die eine oder andere Krise zu, damit du dich wieder zurückbesinnst auf das Eigentliche. Wie geht es dir? Und wie geht es dir wirklich? Diese Frage werden wir uns immer wieder stellen, denn es ist eine ganz wichtige Frage. Aber an dieser Stelle wünsche ich mir so sehr, dass wir unsere Antwort korrelieren mit der Wahrheit Gottes. Vielleicht sagst du, hey, Corona hat mir viel genommen und ich bin so viel einsam und nicht alles ist richtig gut und ich fühle mich nicht beachtet. Und das fühlst du und das ist vielleicht irgendwo auch die Wirklichkeit. Dann wünsche ich mir, dass du deine Wirklichkeit mit der Wahrheit, mit der Realität Gottes in Einklang bringst. Und die Wahrheit, die dir das Lamm Gottes heute Morgen zuruft, ist eine andere. Du sagst, ich bin nicht beachtet. Und das Lamm Gottes sagt, und ich habe dich gesehen. Ich habe dich geachtet. Ich habe mein Leben für dich gelassen. Mein Blut ist für dich geflossen. So wichtig bist du mir und ich sehe dich. Vielleicht sagst du, hey, mich verachten die Menschen in meiner Klasse. Dann ruft dir das Lamm Gottes zu und mich haben sie auch verachtet. Am Kreuz und davor haben sie mich alle ausgelacht. Sie hielten mich für verflucht von Gott. Ich war der Allerverachtetste. Keine Schönheit war mehr an mir. Und heute werde ich gelobt und gepriesen von unendlich vielen Menschen auf der ganzen Welt. Vergiss mal den Zustand und denk an mein Lob, was du eines Tages hören wirst. Und eigentlich darfst du es bereits heute hören. Und der himmlische Vater sagt dir heute, und ich liebe dich, und ich sehe dich, und ich achte dich, und deine Gebete sind mir wichtig, und deine Gefühle sind mir wichtig. Korrelier dein Gefühl mit der Wahrheit Gottes. Du fühlst dich allein, und Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Wisst ihr, mir fällt es leicht, Gott zu loben, wenn ich die Wahrheiten Gottes, die Gott über mein Leben ausspricht, anschaue. Und Gott sagt, nein, David, du bist nicht allein, sondern ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Nicht gerade, weil du dich heil fühlst, sondern wenn du gefühlt ganz allein bist. Ich bin bei dir, weil ich es dir zugesagt habe, weil ich es versprochen habe, bis ans Ende der Welt. Du fühlst dich nicht würdig. Du kommst in die Gegenwart Gottes und sagst, Pastor, wenn du wüsstest, wie meine Woche aussah, was für ein ekliger Ehemann ich war. Und ich war gerade in der Arbeit auch nicht gerade die allerangenehmste Socke. Ich fühle mich nicht würdig. Und Gott sagt, ja, ich habe dich gesehen. Und ich liebe dich. Und einen oder anderen darfst du gerne dran arbeiten, dass du mein Botschafter bist. Nicht nur mit den Worten, sondern auch mit deinen Taten. Aber du bist nicht würdig aufgrund von deinem Tun, sondern meine Würde reicht für dich aus. Ich teile meine Würde mit dir. Ich habe dich geheiligt. Ich habe dich gereinigt. Mein Blut ist dafür vergossen und vor mir steht ein Heiliger. Und beide Seiten der Medaille, glaube ich, sind wichtig zu sehen, dort, wo wir Schwächen haben und wo wir durch den Heiligen Geist Gottes Heiligung erleben dürfen, dass er an uns arbeitet und gleichzeitig zu sehen, Gott sieht uns tadellos. Und er spricht uns seine Heiligkeit zu. Nun die Frage, wen preisen wir? Wir haben gerade gesehen im Himmel die vier Wesen, die 24 Ältesten und dann geht es weiter, eine Schar die wahrscheinlich keine mathematische Zahl ist. Da heißt es 10.000 mal 10.000. Das ist schon eine ziemlich heftige Zahl. Und 1.000 mal 1.000, wer das ausrechnet, da kann man auf über 100 Millionen von Engeln, die dabei sind, Gott zu preisen. Und ich glaube nicht, dass es eine mathematische Zahl ist, sondern diese Zahl ist so groß, dass der Schreiber das gar nicht erfassen konnte, wie viele Kreaturen, mächtige Diener Gottes dabei sind, Gott zu loben. Aber es bleibt nicht bei den Engeln Gottes, sondern es geht weiter. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erde ist und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wen wollen wir preisen? Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Ihm gebührt Ruhm und Ehre und Preis. Und wir dürfen in diesem Lobpreis des Himmels hineinsteigen. Und er wird nicht eines Tages sein, sondern er ist. Denn das Lamm Gottes hat vollbracht. Er hat sein Leben gelassen. Er hat dieses Buch geöffnet. Und in dieses andere Buch, deinen und meinen Namen hineingeschrieben. Dieser Lobpreis Gottes ist gerade jetzt, wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen. Und vielleicht hört sich unser Lobpreis mal schön, mal weniger schön an. Aber denk daran, er ist eigentlich ein Teil von einem unglaublich schönen Lobpreis im Himmel. Und deine Stimme ist nicht ganz geeicht, nicht so wild. Gott wird geehrt durch dein Herz, durch deine Stimme. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Wer preist Gott? Noch einmal diesen Psalm: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt. Wisst ihr, einerseits sehen wir dieses Bild, dass die ganze Schöpfung Gott die Ehre gibt. Und gleichzeitig betone ich die andere Seite, und die Bibel betont die andere Seite sehr stark, dass wir, die wir erkauft sind, dass wir, die wir errettet sind, dass wir, die wir erlöst sind, dass wir, die wir geglaubt haben, dass wir die Berufenen sind, Gott die Ehre zu geben. Das ist unser Job. So, nicht die Menschen, die nur von Gott geschaffen worden sind, sind in erster Linie prädestiniert, ihm die Ehre zu geben. Sondern die Menschen, die neben dem, dass sie erschaffen worden sind, dass sie Gedanken Gottes sind, dass sie im Bilde Gottes geschaffen sind, die sich auch gedemütigt haben vor Gott und gesagt haben: Gott sei du mein Herr, mein Retter. Wir sind in einem ganz besonderen Maß berufen, Gott die Ehre zu geben. Warum? Weil wir unendlich viel Grund haben, Gott die Ehre zu geben. Lobe den Herrn, meine Seele. Für was loben wir ihn? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Immer wieder neu fokussiert die Bibel auf den Kern. Und der Kern ist das Kreuz. Der Kern ist die Liebe Gottes zu uns. Der Kern ist, dass er der Erlöser ist. Der Kern ist, dass sein Blut für dich geflossen ist. Er ist der Erlöser. Er ist der Retter. Und wenn du irgendwann mal merkst, dass dein Christsein ein wenig holprig wird, dann geh wieder zurück zu diesem Kreuz und überleg dir, wer du wirklich bist. Und überleg dir, um was es geht. Und da geht es um einen, der sagt: Und ich habe mein Leben für dich gelassen. Es ist so wichtig. Das ist die Basis, aber es ist nicht nur die Basis, sondern es ist der Rahmen. Und der Rahmen ist: Gott ist unser Erretter. Und weil er unser Erlöser ist, sollen wir ihm die Ehre geben und nicht aufhören, ihm die Ehre zu geben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Einer meiner Lieblingsverse, deswegen, weil ich so vergesslich bin. Wie oft vergesse ich, was Gott mir Gutes getan hat? Und mal Hand aufs Herz, hast du das Gute von gestern auch schon vergessen? Hast du das Gute von letztem Jahr auch schon vergessen? Und Gott geht hin und sagt: Ich möchte, dass du es nicht vergisst. Ich möchte, dass du daran denkst. Und warum? Weil indem wir uns fokussieren auf das, was Gott getan hat, geschehen zwei geistlich ganz eminent wichtige Dinge. Das erste ist: Glauben für den Moment wächst. Wenn ich überlege, dass Jesus mein Gebet gestern erhört hat und dass er mein Gebet selbst, das ich nicht ausgesprochen habe, das ich nicht mal erwähnt habe, erhört hat. Wenn ich überlege, dass er mich gestern bewahrt hat, dann wächst Glaube für die Krise von heute. Und dann denke ich: Jesus, du warst gestern da und du bist derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Du hast dich nicht verändert. Und wenn du gestern mich bewahrt hast, wenn du gestern mich geheilt hast, wenn du gestern mich errettet hast, wenn du gestern ja meine Festung warst, meine Burg warst, warum solltest du heute ein anderer sein? Und er ist kein anderer, er ist derselbe. David geht hin und in diesem Kampf mit Goliath sagt er, gestern habe ich gegen einen Bären gekämpft und gegen einen Löwen gekämpft. Also werde ich heute gegen diesen Riesen kämpfen und ich werde als Sieger vom Platz gehen. Warum? Weil ich nicht aus meiner Kraft heraus kämpfe, sondern Gott ist bei mir. Denke an die Wunder, an die Bewahrungswunder, an die Segnungswunder von gestern, damit Glaube heute da ist. Und ich sage nicht, dass es keine Herausforderung gibt im Heute. Es wird immer Nöte geben, es wird immer Krisen geben. Und in so vielen Krisen gibt es so viele Möglichkeiten der Chance. Ich verrate euch was, unsere Gemeinde hat so viele gute Chancen umarmt im letzten Jahr, wie gefühlt noch nie, inmitten der Krise. Warum? Weil die Krise immer die Möglichkeit gibt, dass Gott auch handelt. Und Gott möchte gepriesen werden, Gott möchte handeln, Gott möchte groß sein in deinem Leben. Und deswegen ist es so gut, dass wir daran denken, was er gestern getan hat. Der mir alle meine Sünden vergeben hat. Darf ich mal fragen, wer von uns das erlebt hat, dass seine Schuld vergeben wurde? Du darfst dich gerne mal melden. Also wenn Gott dir gestern vergeben hat, wird er dir heute vergeben? Das glauben wir doch, oder? Vielleicht sagst du, Pastor, das weiß ich. Aber vielleicht fühlst du diese Vergebung nicht und ich spreche sie dir zu, weil genau das Gott sagt. Ich habe dir vergeben, nicht weil du perfekt bist, sondern weil ich dich liebe, weil ich entschieden habe, dir zu vergeben, weil ich gerecht und gnädig bin. Das ist meine Art und ich habe dir nicht nur gestern vergeben, sondern ich vergebe dir heute. Und ich habe dich nicht nur gestern geheilt, sondern ich heile dich auch gerne heute. Und ich kröne dich gerne heute mit Gnade und mit Barmherzigkeit und du darfst heute wieder jung werden wie ein Adler. Du darfst heute meine Gegenwart erleben. Es ist so gut, wenn wir uns erinnern an das, was Gott gestern getan hat, damit Glaube wächst für heute. Und neben Glauben wächst noch was ganz anderes. Es wächst etwas in dir, nämlich Dankbarkeit. Und ich glaube, unser Herz in dieser Welt neigt dazu, immer wieder neu bitter zu werden. Und es gibt einige Medikamente, es gibt Medizin gegen Bitterkeit. Eins ist zu vergeben. Ganz, ganz wichtig. Deswegen spricht die Bibel so viel über Vergeben. Wenn du vergibst, dann entbitterst du dein eigenes Herz. Und mein Herz neigt dazu, bitter zu werden. Obwohl ich gesegnet bin, neigt mein Herz bitter zu werden. Denn ich höre auch böse Worte, dunkle Worte, Worte, die mir wehtun. Worte, wo ich denke, das habe ich jetzt aber nicht verdient. Und wie schnell wird mein Herz bitter und hart. Aber wenn ich vergebe, entbittere ich mein Herz. Nummer eins. Und Nummer zwei, und das ist vielleicht noch wichtiger, wenn ich dankbar bin für das, was Gott Gutes getan hat gestern, dort, wo Dankbarkeit herrscht, ist Bitterkeit nicht mehr nötig. Also die Sachen leben selten parallel zusammen. Ein dankbares Herz und ein bitteres Herz, entweder oder. Und du kannst für dich entscheiden, in welchem Herzen und mit welchem Herzen du unterwegs sein möchtest. Mit welcher Lebensmelodie du unterwegs sein möchtest. Wenn die Menschen über dich reden, was sagen sie über dich? Du machst alles richtig? Du bist immer pünktlich? Oder sprechen sie aus, du bist so voller Bitterkeit, so voller Kritik aus deinem Mund, kommt eigentlich immer nur Böses? Oder sagen sie, hey, mit dem kann man Pferde stehlen, der ist immer so gut drauf, der hat so ein dankbares Herz. Dankbarkeit ist, glaube ich, ein Schmuck. Wir geben Gott die Ehre, wir danken Gott und es verändert uns. Übrigens auch beim Lobpreis. All diese geistlichen Werte und Tugenden sind eigentlich Richtung Gott, aber wenn wir sie praktizieren, schmücken sie uns. Ist das cool? Ist doch genial. Ähnlich wie eine Liebeserklärung. Du sagst deinem Partner, ich liebe dich. Und eigentlich willst du sein Herz berühren, aber es berührt auch dein Herz. Es tut dir gut. Lobpreis verändert nicht Gott, es verändert dich. Wir preisen Gott, wir sind in seiner Gegenwart und Gottes Gegenwart verändert uns und unser Denken über die Gnade Gottes, über die Barmherzigkeit Gottes, über die Art Gottes tut uns gut. Hast du dir jemals überlegt, was wäre passiert, wenn Gott gestern mein Gebet nicht erhört hätte? Warum sollen wir an die Gebetserhörung von gestern denken? Weil es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Was ist, wenn er gestern nicht geheilt hätte? Was ist, wenn er dich gestern nicht bewahrt hätte? Und ich glaube, fast jeder von uns kennt Momente, wo er sagt, hey, da war Gott drin. Ich hörte gerade von einem Kind, unser Campuspastor in Ehingen sagte, als Kind wurde ich fast überfahren. Da fuhr jemand mit fast 180 Sachen an ihm vorbei und er war ein kleiner Knirps und er war eigentlich fast erwischt. Und ich habe gesagt, wahrscheinlich war ein Engel da. Was ist, wenn Gott da nicht eingegriffen hätte? Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie ich auf der Autobahn fuhr, dreispurig. Und es war, ich glaube, Sonntagmorgen, auf jeden Fall, es war alles frei und ich fuhr wie eine gesenkte Sau. Und auf einmal war ein Unfall auf der mittleren Spur. Und ich weiß nicht, wie ich das im Griff hatte, aber nichts ist uns passiert. Meine Frau saß neben mir und sie sagte, irgendwie fühlt sich das gerade sehr komisch an, als hätte Gott gerade seine Finger mit im Spiel. Und ich erinnere mich ganz genau, wie ich als Elfjähriger wirklich fast gestorben wäre. Und wie Menschen für mich gebetet eingetreten sind. Was ist, wenn er damals nicht gehandelt hätte, dann gäbe es mich heute nicht. Vermutlich gäbe es sich heute auch nicht. True story, oder? Wahrheit? Ich glaube ja für viele. Aber er hat gestern gehandelt. Und deswegen ist es gut, dass wir uns daran erinnern. Die Frage ist, wer preist Gott? Und da bin ich eigentlich schon beim Thema die ganze Zeit. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir, die wir die Güte Gottes erlebt haben, wir sollen Gott preisen und immer wieder neu preisen, denn er ist gut. Und dann geht es weiter, wie sollen wir ihn preisen? Das Thema heißt Loben wie David. Und ich habe ganz bewusst diesen Mann ausgesucht, weil er ein Mann des Lobpreises ist. Und es ist eigentlich fast egal, welchen Psalm du nimmst, du merkst, er hat so viel geschrieben. Warum so viel? Weil er offensichtlich das kultiviert hat. Und ich sehe ihn als kleinen Jungen mit seinen Schafen und da war nicht jeden Tag der Löwe, sondern der kam halt einmal. Und der Bär kam auch nicht jeden Tag vorbei. Und manchmal war es auch stinkelangweilig. Und er sah seine 60 Schäfchen da und hatte sein Instrument in der Hand und fing an, über Gott nachzudenken, fing an, mit Gott zu reden, fing an zu singen und er schreibt seine Lieder. Manche ganz ruhig. Sodass ein König Saul, der völlig neben sich war, geisteskrank oder keine Ahnung, was dieser Mann hatte, ja, aber der so unruhig war, dass niemand ihm helfen konnte. Und David wird gerufen. Und David spielt Lobpreislieder. Er spielt die Lieder, die er gedichtet hat. Und der König wird ruhig. Wie sollen wir Gott loben? Wir dürfen Gott loben in jeder Art und Weise. Und dann lese ich die Bibel. Und die einen, die Christen heute, sind schnell dabei zu definieren, was richtig und was falsch ist. Und an dieser Stelle freue ich mich. Mach deine Augen auf, geh ins Internet und google mal Lobpreis in Amerika, Lobpreis in Eritrea, Lobpreis und Musik. Und du wirst sehen, das ist alles von Gott. Ja? Diese Schablonen, die wir manchmal im Kopf haben, sind einfach dumm. Wir müssen da nur uns ein wenig bewegen und wir merken auch, die Eritreer, die loben Gott aber ein bisschen anders. Ja? So charismatisch, schon fast in Trance, dass du denkst, wow, sind die jetzt high, haben die jetzt gerade Drogen genommen oder? Nein, das ist einfach ihre Kultur, das ist richtig cool. Und wer zu den Russen geht, richtig Russland-Background, der merkt es auch nochmal eine andere Form. Und unsere amerikanische Pop-Lobpreiskultur ist auch eine andere Form. Und die klassische, wie sollen wir Gott loben? Völlig egal. Wir dürfen es tun in unserer Art. Und dann lese ich die Bibel und dann lesen wir von David, wie er vorgibt, wie man dieses Lied zu spielen hat. Und es war eben nicht nur die Harfe, sondern auch die Pauke und die Trompete. Da war ein Orchester Gottes, da war es laut. Der Lobpreis Gottes im Himmel wird so laut sein, das kann ich euch sagen. Oh, Hilfe. Jetzt wollen manche nicht in den Himmel. Und er wird gleichzeitig so leise sein, dass wir doch irgendwo, es wird unglaublich sein. Worum es mir geht, ist, wir dürfen Gott tatsächlich auch in der Art und Weise loben, wie wir gerade fühlen. Das ist gar nicht so falsch. Mein Sohn hat unserem Lobpreispastor gestern getextet, wie wär's mal mit Worship-Abend der 90er. Ja, so. Ja, er arbeitet sich vor. Früher waren die 60s dran, jetzt ist er immerhin schon bei den 90ern angelandet, ja, dieser junge Kerl. Und ich denke mir, und er kam, kennst du das Lied? Klar kenne ich das, ja, in- und auswendig. Viel besser als die Lieder von heute. Die kenne ich halt, ja. Aber ich feiere die Lieder von heute. Ich feiere auch die Lieder von gestern. Ich feiere es, dass Gott nicht hingeht und sagt, diese Art ist gut, sondern lobe mich. Es gibt, glaube ich, nur ein Prinzip und das heißt, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Das Prinzip sollte das sein, dass es ein Ausdruck deines Herzens ist. Dass dein Herz dankbar ist für Gott. Und diese Dankbarkeit darf sich kleiden in unterschiedlichen Formen. Und wann loben wir Gott? Und da gibt David genau dieses Beispiel. Warum hat er so viele Lieder geschrieben? Weil er anfing als junger Kerl und er hat offensichtlich nicht aufgehört. Er hat immer wieder neu Gott die Ehre gegeben. an dem Höhepunkt seines Lebens. Und ich glaube, mit der schönste Tag im Leben von David war, als er König dieses Doppelreiches Juda und Israel wurde, als er Jerusalem eingenommen hat, als Jerusalem seine Hauptstadt, die Stadt des Königs wurde. Und als er dann gesagt hat, was ist meine Hauptstadt ohne die Gegenwart Gottes? Das passt nicht zusammen. Ich will unbedingt die Bundeslade des Herrn in meiner Stadt haben. Und dann ließ David die Bundeslade des Herrn hineintransportieren. Und das war ein Staatsakt. Das ging über Tage. Es war unglaublich heilig. So heilig, dass ein Mensch dabei sogar gestorben ist. Weil es tatsächlich die sichtbare Gegenwart, das war zwar ein Symbol der Gegenwart Gottes, aber nicht desto trotz so heilig, dass ein Mensch, der meinte, er musste eingreifen, starb. Und wenn du die Geschichte genau liest, dann geht David nicht hin, sondern er plant es minutiös. Wie alle Charismatiker in unserer Mitte, er hat es ganz genau geplant, wie das abzugehen hat und was die Priester zu tun haben und was läuft. Und nachdem es alles geplant ist, sagt er nicht, und ich sitze dann auf meinem Thron und freue mich auf die Bundeslade Gottes und wenn sie denn da ist, dann komme ich auch vorbei. Sondern David, der König selbst, geht hin und er begleitet es und er fängt an zu tanzen vor dem Herrn. Und wisst ihr, an dieser Stelle bin ich nicht David und will auch kein David sein. Ich meine es wirklich so. Aber David setzt ein Zeichen, dass er sagt, ich preise dem, der eigentlich König ist. Und das ist Gott. Seine Frau denkt sich, oh, so ein Hirtenjunge. Wie kann man so Gott preisen? Und David sagt, hat Gott es nicht verdient? Wer bin ich im Vergleich zu Gott? Wer bin ich im Vergleich zu Gott? Gar nichts. Und deswegen will ich unbedingt Gott die Ehre geben. Gott. Und ich glaube nicht mal, dass er das großartig überlegt hat, sondern er war einfach voller Dankbarkeit, voller Freude, dass die Gegenwart Gottes seine Hauptstadt ehrt. Die Gegenwart Gottes möchte dein Leben ehren. Und das allein ist, glaube ich, Grund, Gott die Ehre zu geben. Amen. Und Gott hat gesagt, und ich bin bei dir. Und dann kommt der vielleicht schlimmste Tag im Leben von Davids. David hatte einige schlimme Tage. Aber dieser Tag war sicherlich kein schöner Tag. Da wird er überfallen, während er mit seinem Mann unterwegs ist, während Frau und Kinder entführt. Und sie kommen zurück in ihr kleines Heerlager, in dieses Dorf. Und Feinde haben ihr Dorf überfallen. Und seine ganzen Leute sind außer sich. Und er ist auch außer sich. Frau und Kinder sind weg. Was tut er? Was tut er? Und von David lesen wir, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was hätte David tun können? Ganz ehrlich, David blieb nichts anderes übrig, als genau das zu tun. Zu sagen, Gott, wenn ich dich jemals brauche, dann heute. Und deswegen lässt Gott auch Not in unserem Leben zu. In meinem Leben lässt Gott Not zu, damit ich wieder anfange zu beten. Dass ich merke, ich brauche Gott wirklich. Nicht nur als Verkündiger für die anderen, sondern ich in meinem kleinen Leben brauche Gott. Und Gott sagt, ja, du brauchst mich. Herzlich willkommen. Die Wahrheiten, die du anderen predigst, gelten auch für dich. Du brauchst mich wirklich. David hat es erlebt, in der Not. Und dann fängt er nicht an zu klagen, sondern David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was tat David da? David hat einfach Gott gesagt, du, gestern warst du treu, vorgestern warst du treu, vorgestern warst du bei mir und du wirst heute bei mir sein. Und du wirst mir heute den Sieg geben. Und ich werde nicht mit dem Verlust meines Lebens leben, sondern ich werde diesen Dieben hinterhergeben und ich werde das zurückerobern, was mir gehört. Wie wäre es, wenn das unsere geistliche Haltung ist? Als Pastoren reden wir die ganze Zeit davon, dass wir Land einnehmen müssen. Und was wir eigentlich meinen, ist, dass unsere Ängstlichen wieder Zuversicht bekommen, in Gottesdienst zu gehen. Und wenn ich heute Morgen hier bin, denke ich, ja, in Pforzheim müssen wir Land einnehmen. Seid ihr alle abgefallen vom Glauben? Nein. Aber Angst hat sich breit gemacht und wir wollen Land einnehmen. Wir wollen nicht mit dem Diebstahl der Vergangenheit leben. Und damit meine ich nicht, dass du gestohlen wurdest, wenn du zu Hause bist. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen auf das, wie wir leben. Und wenn du 5 Jahre nicht in den Gottesdienst gegangen bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr gehen. Und deswegen ist es gut, wenn wir mutig werden. David geht hin und er sagt, ich werde nicht mit dem Verlust meines Lebens leben. Sondern ich widerstehe diesen Dieben und ich stehle zurück, was mir gehört. Aber das Geheimnis war, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In der Krise besinnt er sich auf Gott, lobt Gott und bewegt damit den Arm Gottes. Schließe mit dem Gedanken, warum loben wir Gott? Und ich werde nur die Sätze sagen, weil jeder Satz für sich schon eine Predigt ist, weil wir Menschen zum Lob Gottes erschaffen worden sind. Deswegen sollen wir Gott loben. das ist deine und meine Bestimmung. Wir wurden zum Lob Gottes erschaffen, weil wir im Lobpreis den Heiligen Geist anziehen und Gottes Herrlichkeit sich lagert. Das allein wäre Grund, Gott zu loben, oder? Wusstest du, dass dein Lob Gottes Herrlichkeit und Gottes Geist anzieht? Er ist da, ja, er ist da, aber er fühlt sich wohl und er lagert sich im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt nicht im Meckern, im Jammern und Klagen seines Volkes, ihr deutschen Christen. Steht nicht in der Bibel, ganz im Gegenteil, das Meckern und das Klagen galt als Sünde vor Gott. Das Gericht kam aufgrund von ihrem Meckern, sondern Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und das ist wichtig, wenn wir Gott die Ehre geben, innerlich dankbar sind, dann ziehen wir die Herrlichkeit, den Geist Gottes an. Durch Lobpreis sehen wir Gottes Möglichkeiten. Auf einmal sehen wir nicht nur die Krise, sondern wir sehen die Möglichkeiten Gottes. Durch Lobpreis wird die Krise zur Chance, ja noch besser wird die Krise zum Wunder. Den Satz habt ihr schon ein paar Mal gehört. Die Krise wird zur Chance. Eigentlich glaube ich noch viel, viel mehr, die Krise wird zum Wunder. Da war eine Krise da, aber in der Krise ist ein Wunder entstanden. Warum? Weil Gott da war und Gott ist da. Durch Lobpreis wird die Krise zum Wunder. Durch Lobpreis behalten wir ein dankbares, ein weiches Herz. Und das wünsche ich mir. Ich möchte nicht so ein harter Typ sein, sondern ich möchte ein Herz haben, das lebendig ist, das schlägt, das sich bewegen lässt, das berührt ist von der Not meiner Mitmenschen, das berührt ist vom Reden Gottes. Ich wünsche dir und ich wünsche mir ein weiches Herz. Durch Lobpreis erleben wir Gott als den Gott der Durchbrüche. Vielleicht brauchst du einen Durchbruch in deinem Leben. Dann fang an, Gott die Ehre zu geben. Ich möchte gerne beten. Jesus, wir könnten so viel mehr sagen zu diesem Thema. Und ich danke dir so sehr, dass all die Worte, die wir gesagt haben, letztendlich auf guten Boden fallen, weil wir alle sind begeistert von dir und wir sind begeistert von Lobpreis. Wir sind begeistert, dass du uns eine Form gegeben haben, wie wir unser dankbares Herz zum Ausdruck bringen können und das gemeinsam, wie wir gemeinsam beten können. Und unsere Lobpreislieder sind nichts anderes als ein gemeinsames Gebet, das dir die Ehre gibt. Gott, danke dafür. Jesus, ich bete, dass wir als Gemeinde, solch eine Gemeinde des Lobpreises werden, eine Gemeinde der Dankbarkeit, dass wir nicht die Nörgler der Nation sind, sondern dass wir die Menschen sind, die ein gutes Wort über andere aussprechen können, immer wieder neu. Und ich segne dich genau mit dieser geistlichen Haltung der Dankbarkeit, mit dieser geistlichen Haltung des Lobpreises. Und ich segne dich, dass du diese Waffe einsetzt in deinem Leben, gerade dort, wo Herausforderungen sind. Und dass du sagst, Krise, und ich begegne dir mit Lobpreis. Ich begegne dir, indem ich auf meinen Gott schaue und indem ich mich stärke in dem Herrn, meinem Gott. Und ich könnte so viele verschiedene Aspekte jetzt erwähnen. Ich lade dich einfach ein, dass du kurz überlegst, was gilt heute Morgen, nicht irgendwie, sondern heute Morgen für mich. Und das möchte ich umarmen. Vielleicht empfindest du diesen Zuspruch, dass Gott sagt, korreliere deine Gefühle mit meiner Wahrheit, mit der Wahrheit, die ich über dein Leben sehe. Und du nimmst diesen Zuspruch und sagst, nein, ich bin nicht alleine, Gott ist bei mir. Vielleicht nimmst du diesen Gedanken, dass Gott nicht im Meckern seines Volkes und im Nörgeln seines Volkes lebt, sondern im Lobpreis seines Volkes und dass dein dankbares Herz seine Herrlichkeit anzieht. Und du sagst, und ich möchte ein Diener der Herrlichkeit Gottes sein und deswegen möchte ich ein dankbares Herz kultivieren. Und das, was wir gegenüber Gott kultivieren, das dürfen wir auch gegenüber Menschen kultivieren. Ich glaube, die Menschen um uns herum dürfen mitbekommen, ja, was ist so die Melodie unseres Lebens? Sind wir dankbare Menschen? Ich glaube, mancher Mitarbeiter kann es von mir gar nicht mehr hören. So dieses Dankeschön. Pastor, du hast mir eigentlich schon genug. Und ich sage immer noch Dankeschön, weil es mir wichtig ist. Ich möchte ein dankbares Herz haben. Und ich glaube, dass Dankbarkeit anziehend ist, schön ist, ein Wohlgeruch. Und es reicht nicht aus, dass es gestern gut gerochen hat. Es darf auch heute gut riechen. Amen. Es darf auch heute gut aussehen. Ich darf auch heute ein Mensch der Freude sein. Ich will mich nicht zieren mit der Freude, die ich gestern hatte, sondern ich darf heute Freude Gottes in meinem Leben erleben. Ich weiß nicht, wo Gott in dein Herz hineinredet, aber ich lade dich ein, nimm dieses Reden Gottes für dich. Sag Jesus, Amen, so soll es sein. Amen.